Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Messers Schneide mit unserem selbstkomponierten Jingle, den ihr gerade wieder genießen dürft. Mein Name ist Julia Riemenschneider und mir gegenüber sitzt mein Bruder
Felix Riemenschneider. Halli, hallo, hallöchen.
Genau, wir nehmen heute mal wieder in Präsenz zusammen auf. In Frankfurt besucht mich Felix aktuell. Hier ist schon alles weihnachtlich geschmückt. Wir haben, ja, ist ja auch schon wieder fast Ende November. Und genau, jetzt kommen wir hier erstmal so richtig in Weihnachtsstimmung. Ich weiß nicht, hast du schon Weihnachtslieder gehört?
Noch Weihnachtslieder noch nicht gehört. Ich habe auch direkt feststellen müssen, dass ich noch null dekoriert habe und die Julia schon alles. Also vom Adventskranz bis hin zu Festtags, ich würde nicht sagen Beleuchtung, aber Kugeln, die auf jeden Fall von der Decke hängen, die schön illuminiert sind durch die warmen Farben der Lampen, die hier aufgehängt sind. Also wir versuchen euch hier teilhaben zu lassen an einem regnerischen Tag in Frankfurt am Main.
Genau. Leider könnt ihr das jetzt nicht mit ansehen, aber wir hoffen mit unseren Beiträgen euch heute trotzdem etwas die Stimmung zu versüßen. Ja, Felix, erstmal Feedback zur letzten Folge.
Ja, die Krankenhausreform kommt, wurde ja direkt zerstört in dem Sinne des Thema, das wir ausgewählt hatten. Kann ja keiner riechen, dass da einfach wieder die Regierung platzt. Aber gut, so ist es halt. Feedback war trotzdem schön, beziehungsweise es gab ein nicht direkt folgenspezifisches Feedback, aber ein dafür sehr schönes Feedback von einem treuen Hörer und Freund, der mir ein Geburtstagsgeschenk gemacht hat und da auch nochmal explizit den Podcast erwähnt hat und schrieb, euer Podcast lässt mich alle zwei Wochen meinen imaginären, metaphorischen Hut ziehen, stark und vorbildlich, und da sind mir 2 bis 15 Tränen über die Wangen gerollt. Ich sag, das, die ganze Arbeit ist nicht umsonst.
Ja.
Nein, aber es ist einfach schön, wenn man gutes Feedback bekommt, beziehungsweise wenn sich die Leute positiv über den Podcast äußern. So auch unser zweiter Pottigy-Kommentar, den ich lesen durfte am Wochenende zu einer anderen Folge. Aber die muss ich ja immer explizit freigeben, da habe ich mich auch gefreut. Und ja, liebe Julia, damit können wir eigentlich schon mit den News weitermachen.
So sieht's aus. Ne, als wir die Folge initial mal aufgezogen haben, dachten wir noch so, oh je, es passiert ja wieder gar nichts in der Gesundheitspolitik, und jetzt ist dieser Newsblock etwas länger geworden, deswegen versuchen wir uns kurz zu halten. Wie der Felix schon erwähnt hatte, die Ampel ist geplatzt, die Neuwahlen sind für den 23. Februar angesetzt und wir sind trotzdem noch ein bisschen gespannt. Wir hatten ja schon erwähnt, dass KHVVG wurde ja aus dem Bundestag schon verabschiedet und die Abstimmung im Bundesrat steht noch an. Ist jetzt für den 22.11. geplant, also auch wenn die Folge rauskommt, hat der Bundesrat noch nicht getagt. Und wir werden natürlich auf dem Laufenden bleiben, was das Ergebnis sein wird. Generell gab es ja schon viel zu lesen jetzt auch zu der geplatzten Koalition, was das auch für andere Gesetze von Karl Lauterbach bedeuten wird in Bezug auf die Notfallversorgung, Pflege oder auch die Hausärzte. In Hessen haben ja auch schon wieder Alarm geschlagen, dass die Krankenhausversorgung beziehungsweise die medizinische Versorgung jetzt wieder alles auf der Kippe steht. Aber dazu mehr, wenn es dann soweit ist. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen, GKV, hat sich auch geäußert und vor einer Blockade der Krankenhausreform gewarnt. Ich zitiere einmal: Die vorliegende Krankenhausreform ist besser als die Fortsetzung des jahrzehntelangen Stillstandes im Krankenhausbereich, sagte Verbandssprecher Florian Lanz der Nachrichtenagentur AFP. Die Krankenhausreform dürfe nun kurz vor Schluss nicht noch gestoppt werden. Also wir hatten das ja eigentlich aufgegriffen, dass wir noch dachten, gesetzliche Krankenkassen, oh je, was halten die davon, wenn die jetzt so viel sich finanziell daran beteiligen müssen, aber...
Oder er hat einfach unser Fazit gehört von der letzten Folge, weil ich ja quasi das, was wir gesagt haben. Es muss jetzt einfach was passieren.
Ist wahrscheinlicher. Genau. Ansonsten, die Tarifverhandlungen der VKA und des Marburger Bundes haben jetzt auch stattgefunden. Final am letzten Wochenende, 14. bis 16.11. haben sie ja nochmal getagt zusammen und die Köpfe zusammen gesteckt. Ja, war ganz spannend. Ich habe es die ganze Zeit live verfolgt gehabt auch. Da gab es bereits ein Statement am 15.11., wo die VKA ein Angebot gemacht hatte auf die genannten Forderungen, die wir letztes Mal schon erwähnt hatten, bezüglich Verbesserung der Arbeitsumstände und auch Gehaltssteigerung. Das wurde dann mit einer Rolle rückwärts vom Marburger Bund kommentiert und letztendlich sind dann auch die Verhandlungen am 16.11. geplatzt. Ja. War nicht zu akzeptieren. Das Angebot lag weit unter den Forderungen und so hat es dann auch Dr. Andreas Botzler, der zweite Vorsitzende des Marburger Bundes, kundgegeben. Und ja, das ist jetzt schon ein kleiner Schwenk in Richtung unserer heutigen Folge. Es gab noch einen Beitrag auch von der Deutschen Nachrichtenagentur, die nochmal die aktuellen Zahlen veröffentlicht hat in Bezug auf den Fachkräftemangel in Deutschland, wo das Gesundheitswesen weiterhin auf dem ersten Platz liegt, und hat dann Zahlen kundgetan. Insgesamt 47.000 unbesetzte Stellen seien in diesem Sektor aktuell offen, und dabei sind Spitzenführer die Physiotherapeuten mit 11.600 offenen Stellen, gefolgt von zahnmedizinischen Fachangestellten mit 7.300 und dann auf Platz 3 Gesundheits- und Krankenpflege, wenig anders zu erwarten, mit 7.100 unbesetzten Stellen.
Da frage ich mich aber immer, also es klingt, finde ich, dann fast immer noch ein bisschen wenig. Also bei Physiotherapeuten, okay, da bin ich jetzt natürlich auch nicht im System drin, aber mit den Krankenpflegehelfern zum Beispiel oder Krankenpflegern fand ich 7.100 offiziell unbesetzte Stellen, vielleicht aber was der Bedarf anbelangt, ich weiß nicht. Klingt fast schon ein bisschen wenig.
Ja, aber ich finde immer, wenn du dir überlegst, wie viele Menschen ja dann eigentlich durch so einen Menschen zum Beispiel betreut werden,
ja,
finde ich, hochgerechnet sind es ja schon viele im fünfstelligen Bereich betreffende Menschen einfach.
Ja. Die ja, ist ja natürlich auch immer schwer zu messen.
Das stimmt.
Anyways, ist auf jeden Fall eine große Zahl, wenn man sich die ganzen Bereiche anschaut. Und wir schauen uns heute den Physiotherapiebereich an.
Und surprise, surprise.
Hier haben wir jetzt auch noch einen tollen Übergang, weil wir haben quasi Newsblock und Einleitung in die Folge zugleich für euch kreiert. Und zwar gab es ab dem November eine Neuordnung in der Physiotherapie beziehungsweise in der Verordnungsmöglichkeit von Physiotherapie. Und zwar können eure Ärztinnen und Ärzte euch ab dem seit dem 1.11. mit einer sogenannten Blanko-Verordnung ausstatten. Das heißt, wir gucken uns jetzt ganz kurz mal an, was die bisherige Form von Verordnung für euch bedeutet hat und was jetzt mit der Blanko-Verordnung möglich ist. Und zwar sah es bisher so aus: Ihr habt ein Verordnungsformular für Physiotherapie bekommen, mit, weil ihr zum Beispiel Schulter- oder Rückenschmerzen hattet, und in diesem Formular wurde dann durch den Arzt die Diagnose, die Therapieform, die Leitsymptomatik, das Heilmittel und die Häufigkeit der Behandlung durch den Arzt oder die Ärztin vermerkt. Dieses Rezept musstet ihr dann innerhalb von 28 Tagen beginnen oder auch eure Patienten, wenn ihr die Physiotherapie verordnet habt. Und dann wurde dieses Heilmittel und in dieser Häufigkeit durch den Physiotherapeuten umgesetzt. Hier gibt es jetzt seit dem 1.11. eine Änderung. Und zwar können Physiotherapeuten durch die sogenannte Blanko-Verordnung stellenweise freier über die Behandlung ihrer Patientinnen und Patienten entscheiden. Und das bezieht sich allerdings jetzt erstmal nur auf 114 Diagnosen rund um die physiotherapeutische Versorgung der Schulter. Also wir reden jetzt hier nur erstmal von der Schulter. Bei dieser Verordnung stellen die Ärzte zwar nach wie vor die Diagnose, verordnen aber kein konkretes Heilmittel mehr. Der Heilmittelerbringer, also unsere PhysiotherapeutInnen, entscheiden über die Therapie und deren Häufigkeit und die Frequenz. Also da gibt es eine ganz klare Änderung. Hierzu hat unsere gute Freundin Stefanie Stoff-Arnes, die Vorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, Folgendes gesagt: Wir freuen uns, dass nach der Ergotherapie nun auch in der Physiotherapie die Blanko-Verordnung möglich wird. Hierdurch soll die physiotherapeutische Versorgung noch individueller und bedarfsgerechter gestaltet werden am Ende des Tages. Wir posten dazu auch nochmal einen Ablauf, wie diese Blanko-Verordnung dann ausschaut. Am Ende des Tages wird es so sein, dass man quasi über einen Zeitraum von maximal 16 Wochen den Patienten behandeln darf und der, wie gesagt, der Physiotherapeut oder die Physiotherapeutin einen Behandlungsplan festlegt, den sie dann optional durch eine Bedarfsdiagnostik nochmal überprüfen kann nach 28 Tagen und dann auch ein Behandlungsabschluss sozusagen nach 16 Wochen erfolgen muss. Das Ziel ist im Endeffekt, durch diese Therapieplanung in der Blanko-Verordnung evidenzbasiertes Arbeiten mit Hilfe von Leitlinien und Studien zu ermöglichen, also im Endeffekt eine Professionalisierung der Behandlung. Und natürlich nicht dieses Ping-Pong-Spiel mit Hausarzt oder Orthopäden und Physiotherapeut dann die ganze Zeit zu haben. Ich finde es prinzipiell eine gute Sache. Jetzt frage ich mich natürlich wieder, warum das jetzt nur für die Schulter gekommen ist, weil das natürlich wieder alles ein bisschen kompliziert auch macht. Und da gab es auch schon im Vorhinein natürlich Modellversuche. Also das ist jetzt nicht so, dass das der Anfang ist. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Julia? Was sagst du dazu?
Ich denke, irgendwo muss man halt anfangen. Und ja, ich glaube, der Rest wird auch nach und nach dann dazukommen. Aber ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Keine Ahnung.
Aber muss ja mit irgendwas anfangen. Also ich hätte mit Rücken angefangen.
Vielleicht war das auch so, naja, die Schulter, da kann man schon nicht so viel verkehrt machen. Keine Ahnung. Mal gucken, wie es angenommen wird.
Ja.
Dann eine andere Schulter hat man im Zweifel ja auch noch.
Schulter liegt zwischen Hand und Kopf. Da fällt vieles drunter. Da kann ich halt, den Nacken hier, das ist auch eine Schulter.
Wirbelsäule gibt es nur einmal.
Klar, genau.
Schwierig.
Ja.
Aber vielleicht gab es ja auch einfach super spezielle Experten, die gemeint haben, nee, lass mal mit der Schulter anfangen.
Ja, Also auf jeden Fall freuen wir uns, dass es da eine Veränderung gibt.
Genau, denn wir wollen uns jetzt, wie gesagt, heute einmal dieses Berufsbild genauer angucken. Wir haben auch mal in unsere Nachbarländer geguckt, weil diese Blanko-Verordnung ist jetzt hier natürlich revolutionär, aber vielleicht auch gar nicht so neu, wenn man sich mal in den anderen europäischen Ländern umschaut. Wie der Felix gerade schon einmal angemerkt hat, Physiotherapie ist einfach super, super schwierig zugänglich hier in Deutschland. Und das mit den Verordnungen klappt auch immer nur so semi-gut. Deswegen, genau, werden wir gleich nochmal ein bisschen genauer dieses Berufsbild beleuchten, den Werdegang dazu. Und wir haben auch heute mal wieder einen Gast bei uns, auf den wir uns sehr freuen. Ist eine Tenniskollegin von mir auch, ne? Und ja, da freuen wir uns sehr, euch später nochmal aus der ersten Reihe von einer richtigen Expertin für Physiotherapie und Osteopathie, muss man sagen, einen näheren Einblick geben zu können. Ja, wir sind beide über 30. Ich weiß nicht, Schmerzen sind bei uns langsam auch schon an der Tagesordnung.
Ja, leider.
Was zwickt bei dir gerade, Felix?
Ich habe immer, mein häufigstes Problem, würde ich sagen, ist mein linkes Knie. Da habe ich auch bei der Recherche, das kommt auch später nochmal, da reden wir nochmal kurz über Forschung. Ja. Kommt, habe ich auch ein bisschen was zu gelesen, da habe ich auch gedacht, vielleicht muss ich mir auch mal einen Termin beim Physio machen. Aber ich weiß nicht, warst du schon mal beim Physiotherapeuten?
Tatsächlich, nein.
Ich auch
nie.
Nicht.
Noch nie. Ich habe immer dolle Rückenschmerzen.
Ja?
Ja, aber krass, ne? Ich habe immer linksseitige Rückenschmerzen, LWS. Und die hatte ich früher schon, als ich Tennis gespielt habe. Und jetzt, wo ich wieder mehr Tennis spiele, habe ich genau dieselben Schmerzen wieder.
Weil es ein asymmetrischer Sport ist.
Ist so.
Ja.
Das ist mein Aufschlag. Der ist aber auch einfach schlecht. Naja, anderes Thema.
Ja. Okay, also wir haben uns schon geoutet mit unseren Schmerzen und genau, müssen uns vielleicht da auch mal einen Termin machen bei der lieben Britta. Mal sehen. Auf jeden Fall wollen wir uns jetzt natürlich nochmal kurz die Begriffserklärung angucken und die Julia hatte, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hatte hier erst was von Wikipedia stehen, aber das steht ja gar nicht.
Banause.
Nach 40 Folgen müssen wir natürlich wie immer in den Pschirembel reingucken und Julia, was steht da?
Genau, zum Thema Physiotherapie. Was ist das? Eine Sammelbezeichnung für spezifische Techniken passiver oder aktiver Bewegung und Maßnahmen der physikalischen Therapie zur Prävention, Therapie und Rehabilitation. Die Techniken werden im Rahmen eines individuell auf den Patienten abgestimmten Behandlungsplans durch den Physiotherapeuten oder in seinem Beisein angewendet.
Außer in Deutschland, weil da entscheidet der Arzt, was gemacht wird.
Wollte gerade sagen.
Aber trotzdem steht so im Schirembel. Naja gut, bevor wir uns jetzt das Berufsbild in Deutschland nochmal genau anschauen und wo es denn zwickt und hakt, mehr als Knie und Rücken, sage ich mal bei uns, ist da schon im Argen, wollen wir natürlich nochmal in den einen kleinen Zeitreise mit euch machen. Wir sind schon lange nicht mehr im DeLorean gewesen, da gab es ja auch mal diesen sensationellen Instagram-Post von mir damals, als wir angefangen haben. Auf jeden Fall reicht die Physiotherapie bzw. physiotherapeutische Techniken schon mehrere tausend Jahre zurück. Es gibt erste Dokumentationen vor circa 4000 Jahren in China, wo schon mit verschiedensten Massageformen und Thermal- und Mineralquellbädern behandelt wurde. Und dann natürlich auch in unserer geliebten Antike wurden schon gezielte gymnastische und diätische Erziehungsideale überliefert. Dort gab es dann die sogenannten Trainer zum Beispiel schon, die für Olympiaathleten dann halt über die sogenannte Körperhygiene ihrer Schützlinge wachten und die auch dann mit, wie gesagt, Supplements, sage ich mal, auf Neudeutsch, versorgten und sie fit hielten und vorbereiteten auf die Wettkämpfe. Auch unser guter Freund Hippokrates, Grüße gehen raus, vertrat schon verschiedenste medizinische Auffassungen, die sich heutzutage in der Physiotherapie wiederfinden. Er hob zum Beispiel die gesundheitliche Wirkung von Leibesübungen hervor. Das könnte ja schon ein Hint sein, was man so bei der Physiotherapie macht. Außerdem uralte Yoga-Formen, die lassen sich auch irgendwie in den physiotherapeutischen Kosmos einstufen und da wird damit auch spezifischen Massagetechniken und Asanas, also Übungen, gearbeitet. Das Ganze hat dann natürlich wieder einen Break erlitten durch das gute alte Mittelalter. Hier hat die Kirche dann gesagt, ja, Leiden gehört irgendwie zum Leben dazu. Warum sollen wir dann überhaupt irgendwas verbessern?
Und Start Healing.
Dann hatten wir einen gewissen Rückschritt. Dann haben sich die Leute in der Renaissance aber wieder gedacht, ach komm, die antiken Ideale, die greifen wir sonst auch bei allem auf. Dann nehmen wir die Physiotherapie, heben wir auch wieder aus dem Sumpf hervor, beziehungsweise diesen Kosmos der Physiotherapie. Und richtig gepiekt hat das Ganze dann durch den Humanismus, beziehungsweise durch die Aufklärung. Und hier begründete sich dann auch zum Beispiel mein Fachgebiet. Und zwar hat der französische Arzt Nicolas André bestimmte Haltungsschwächen und Deformitäten bei Kindern beobachtet und daraus die Lehre der Orthopädie hervorgehoben, die er dann sozusagen heilen wollte durch spezifische gymnastische Übungen und Therapieformen, die auch sozusagen zur Prophylaxe von diesen Haltungsschwächen eben dienen sollten. Hieraus entwickelt hat sich dann eine weitere Behandlungsform, nämlich die schwedische Heilgymnastik, die dann auch nach Deutschland kam. Und hier definierte ein deutscher Arzt dann erstmalig auch den Begriff des Gymnasten und setzte sich gleichzeitig auch für die berufliche Emanzipation der Frauen ein. 1853 wurde dann die erste Gymnastenschule für Damen in Deutschland eröffnet und in der Folge kam es auch zur Entwicklung von Gymnastikgeräten und Massageapparaten. Wodurch ist dann der Bedarf gestiegen an Physiotherapie, Julia? Krieg und Verderben.
Sagen, ja,
Krieg. Große Kriege 1870, 71, Erster und Zweiter Weltkrieg. Dadurch sind natürlich viele Leute, muss man ja so sagen, verkrüppelt worden, die dann auch hohen Behandlungsbedarf natürlich hatten. Und außerdem infolge von steigenden Arbeits- und Verkehrsunfällen durch die Industrialisierung und durch die Modernisierung dann Auto und so weiter. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dann auch in Deutschland tatsächlich der erste Lehrstuhl für Physiotherapie eingerichtet. Und zwar in der DDR, in Berlin und Jena. Das ist ja auch aktuell wieder ein Thema mit der Akademisierung, muss man sagen. Und dann durch die Wiedervereinigung, und das war auch was mir immer so ein bisschen quer ging, beziehungsweise was ich auch nie richtig verstanden habe, durch die Wiedervereinigung musste dann auch das Berufsgesetz natürlich vereinheitlicht und novelliert werden, 1994. Und von da an heißen in Deutschland alle Krankengymnasten einheitlich Physiotherapeuten. Weil ich habe immer so das Gefühl gehabt, ach, Krankengymnast und Physiotherapeut sind zwei verschiedene Sachen. Aber es ist einfach im Endeffekt natürlich mittlerweile das Gleiche und eigentlich gibt es in Deutschland keine Krankengymnasten mehr, sondern heißen alle PhysiotherapeutIn.
Das ist das, retro.
Krankengymnastik ist retro und das war mein kleiner historischer Abriss zum Thema History of Physiotherapy. Möchtest du dazu noch was sagen? Was vielleicht eine Frage stellen, Julia?
Ich bin erschlagen von dem ganzen historischen Input von dir.
Ja. Aber es ist natürlich auch, was dann rückblickend auch, finde ich, Sinn gemacht hat, natürlich, was man gar nicht so auf dem Schirm hat, sind die ganzen Arbeits- und Verkehrsunfälle natürlich. Ne? Das ist natürlich was früher einfach nicht gab. Man ist von der Kutsche gefallen, aber.
Ja. Wie gesagt, Leiden hat ja dazugehört.
Genau, Leiden war ja Teil des Spiels im Mittelalter zumindest.
Nee, jetzt können wir schon froh sein, dass es die Physiotherapie gibt, würde ich sagen.
Auf jeden Fall bin ich immer sehr dankbar, auch im Krankenhaus. Liebe Grüße. So, dann wollen wir aber natürlich mal gucken, wie wird man denn jetzt aktuell State of the Art in Deutschland Physiotherapeutin? Und was macht man, wenn man Physiotherapeut werden will? Richtig, man macht eine Ausbildung und besucht eine von 255 Physiotherapie-Schulen. Das machen aktuell 21.000 SchülerInnen in Deutschland. Also das sind zumindest die Zahlen von 2021, die uns hier aktuell vorliegen. Und daraus speisen sich dann insgesamt die 166.363 PhysiotherapeutInnen in Deutschland. Das sind die Zahlen von 2023. 3 von 4 PhysiotherapeutInnen sind Frauen, eigentlich können wir eigentlich sagen PhysiotherapeutIn und nur in der Ausnahme sagen wir dann das männliche Geschlecht. Nur 3% aller in Deutschland arbeitenden Physiotherapeuten sind studiert. Wenn man das studieren möchte, kann man ein duales Studium machen oder auch ein primär qualifizierendes Studium oder ein privates Studium oder ein berufsbegleitendes Studium, gibt es 3 verschiedene Formen. Dann wird man Bachelor of Science oder seltener auch ein Bachelor of Arts. Und egal, ob man jetzt studiert oder in der Ausbildung, werden dann verschiedenste Behandlungsformen bzw. Methoden unterrichtet. Da möchte ich jetzt einfach nur kurz mal nennen. Das sind die manuelle Therapie, habe ich ja auch gemacht, als Zusatzbezeichnung für mich als Arzt. Manuelle Lymphdrainage, Bobat-Konzept, propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation, Periostmassage und Kolonmassage.
Great. Also sehr umfangreiches Berufsbild, ne? Viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, muss man sagen, die dieser Beruf mit sich bringt oder Optionen, die man machen kann. Was man dazu sagen muss, der Physiotherapeut ist in Deutschland kein eigenständiger Heilberuf, sondern gehört zu den Gesundheitsfachberufen. Das sind früher die Heilhilfsberufe gewesen. Und wie Felix ja schon angeschnitten hatte, das sind ja in der Regel keine akademische Berufsausbildung ist, ne? Sondern einfach eine Ausbildung. Und die medizinische Notwendigkeit einer physiotherapeutischen Behandlung wird nämlich ausschließlich durch die Ärzte oder Ärztinnen festgestellt, das hat der Felix ja auch schon gesagt, und durch Rezepte verordnet. Und das ist eben so ein bisschen das Problem, das nicht nur wir so sehen, sondern wir gehen später auch nochmal drauf ein, dass nämlich die Physiotherapie einfach sehr schwer zugänglich ist, ne, dass die ärztlich gesteuert wird in vielen Fällen und dass das von dem Umfang schwer zu handeln ist, muss man sagen. Weil In der Regel ist ein Physiotherapietermin ungefähr 20 Minuten lang. Ja, also wenn der Felix die Verordnung ausstellt, so wie er es vorhin beschrieben hatte, wie es jetzt noch
für die meisten Fälle die, so ist.
Genau, außer für die Schulter der Fall ist, ne, stellt man 6-mal Physiotherapie à 20 Minuten aus und dann soll es im Idealfall direkt losgehen. Ne? Und in diesen 20 Minuten ist das Ziel die Wiederherstellung, Erhaltung und Förderung der Gesundheit. Und ja, dabei geht es natürlich häufig auch einfach um Schmerzreduktion oder im Idealfall auch Schmerzfreiheit. Und ja, ich glaube, es ist einfach sehr, also oder gut vorstellbar, dass es sehr schwierig ist, dass man wirklich in 20 Minuten einen Menschen kennenlernt, sich individuell auf ihn einlässt, sein Problem direkt erkennt und behandelt. Auch wenn es vielleicht 6 Sitzungen sind hintereinander, die man dann durchführt, aber man merkt schon, die Zeit ist hier ein großer Faktor.
Ich glaube, da haben wir auch wieder ein großes Expectation-Worst-Reality-Problem bei den Patienten, die zu behandeln sind. Weil wenn sie dann schon mal durch dieses Nadelöhr gekommen sind, Arzt, Hausarzt, vielleicht erstmal Schmerzmittel bekommen, irgendeine Form von Diagnostik und dann irgendwann zur Physiotherapie gekommen sind und dann wie den Heiligen Gral, jetzt wird mir geholfen.
Ja.
Und dann 20 Minuten später, ja, wir haben uns eigentlich erstmal nur über mein Problem unterhalten und so richtig weitergekommen sind wir noch gar nicht.
Ja.
Und jetzt gibt es auch nur noch 5 weitere Termine und jetzt haben wir schon wieder einen hohen Druck dann auch. Ja, voll. Zum Ziel zu kommen,
ja.
Das ist dann natürlich auch wieder ein Problem. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und dabei ist es eigentlich so, so wichtig, ne, weil das haben wir ja schon häufiger auch im Krankenhaus früher gehört, als wir noch beide in der Unfallchirurgie oder Orthopädie auch waren. Die beste Operation taugt eben nichts ohne eine gute Nachbehandlung. Ne? Und das ist eben in den meisten Fällen ja einfach die Physiotherapie, die entweder schon im Krankenhaus beginnt, aber dann natürlich ambulant auch fortgeführt werden muss. Dass die Physiotherapie in Deutschland ein hinkendes System ist, das hat auch der SWR erkannt und da einen ganz guten Storybeitrag veröffentlicht. Den haben wir uns auch beide angeguckt, eine sehr empfehlenswerte Reportage, verlinken wir natürlich auch wieder in unseren Quellen. Und hat Patienten betreut oder begleitet, die schon längere Zeit auch durch Physiotherapeuten betreut werden, die unter chronischen Schmerzen leiden, wo eben nochmal aufgegriffen wird, wie schwierig immer der Weg ist, über den Arzt die Verordnung zu bekommen, dann wieder auf Termine zu warten. Wenn man ein akutes Problem hat, möchte man das natürlich auch angehen. Und das ist halt ein absolutes Problem beziehungsweise Mismatch von Bedarf und Verfügbarkeit hier in Deutschland. Es werden jetzt Zahlen aus 2023, jährlich 36 Millionen Rezepte für Physiotherapie ausgestellt und verteilt auf diese ja letztendlich wenige 100.000 PhysiotherapeutInnen, die es halt gibt, das ist natürlich schon eine enorm erschlagende Zahl und man merkt, es gibt einfach zu wenige in dieser Berufsgruppe. Des Weiteren hören wir gleich auch nochmal in unserem Interview, die physiotherapeutische Behandlung an sich ist in den meisten Fällen über die gesetzliche Krankenversicherung vergütet und einfach nicht wirklich lukrativ, muss man sagen. Gerade dieses Standardrezept von 6 Einheiten à 20 Minuten, muss man sagen, bringt halt einfach auch nicht viel in die Kasse rein. Unser Honorarsystem ist veraltet und umständlich. Ich glaube, das steht außer Frage und es gibt auch nochmal einen Schwenk in die Nachbarländer, wo es einfach lega artis ist, zum Beispiel in den Niederlanden, dass man direkt den Physiotherapeuten oder die Physiotherapeutin konsolidieren kann, genau. Oder auch konsultieren kann, man weiß es nicht. Ja, konsultieren kann. Und dort dann eben die Behandlung auch bekommt, die man braucht. Und man gibt halt so dem Beruf eigentlich eine ganz andere Wertschätzung und ja.
Und
Zuständigkeitsbereich. Ne?
Ja.
Also man kann halt selber den Patienten kennenlernen, sich eine Therapie zusammen überlegen und ja.
Und die paar Red Flags kann, glaube ich, ein studierter Physiotherapeut, was ja im Ausland eigentlich alle sind,
ja,
auch erkennen. Also wenn er sieht, ah, der hat eine Lähmung im Bein, dann sollte er vielleicht doch erstmal zum Arzt gehen, den behandle ich jetzt nicht erst mit seinen Rückenschmerzen. Ich glaube, das kriegt auch ein studierter Physiotherapeut auf jeden Fall hin. Oder ja, einer, der eine Ausbildung in Deutschland gemacht hat.
Auf jeden Fall. Ne? Das ist ein ganz, ganz großer Punkt auch. Wir haben ja letztlich schon eine große Akademisierung von vielen Berufen im Gesundheitswesen, hatten wir auch in der Pflege zum Beispiel auch angesprochen. Das ist gerade noch, also auch in der Mache, ne, dass das in Deutschland auch mehr kommen soll, aber aktuell fehlt ja, glaube ich, noch ein bisschen die Aufwertung der Ausbildung und eben auch dieses Berufes.
Ja, ich glaube, da haben wir ein bisschen das Problem, dass wir auch wieder noch in dieser 2006-Mentalität gefangen sind, wo wir gesagt haben, ja, deutsche Ausbildung, das ist einfach super, egal für was, ja, egal zum Bäcker oder zum Physiotherapeuten, aber ich glaube, es gibt einfach manche Bereiche, wo es mittlerweile einfach sich das weiterentwickelt hat, dass es sich einfach lohnt, da eine gewisse Akademisierung einfach durchzuführen.
Ja, und wenn man halt mal überlegt, also ich glaube, auf der einen Seite natürlich viel praktisch am Patienten arbeiten ist natürlich für so einen Beruf essentiell, aber ich finde, wir sind da ja auch sehr influenced, auch immer von Instagram. Ne? Es ist halt viel, wir wollen ja viel wissenschaftlich fundiert haben und basiert und ich glaube, da kann man in Deutschland einfach noch viel, viel, viel mehr machen. Ne?
Ja, dafür gibt es ja auch ein duales Studium.
Genau, aber wie viel machen das?
Ja, wenn schon nur 3% der Leute studiert sind, dann wollen wir gar nicht über die Zahlen darunter reden.
Eben drum.
Hier spielt natürlich die Forschung auch eine entscheidende Rolle, gerade im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Behandlung der Physiotherapie. Und da ist es natürlich auch so, dass gerade im Englischen, Alter, ich entwickle hier noch einen Sprachfehler im Podcast.
Frag mich mal. Ich mache ja komplett in Neologismen hier immer.
Ja. Im englischen Sprachraum spielt es natürlich nochmal eine ganz andere Rolle, beziehungsweise hat es schon eine ganz andere Wertigkeit, die Forschung. Die fällt da im weitesten Sinne unter die Pathokinesiologie beziehungsweise Kinesiopathologie, ist die kennzeichnende Wissenschaft der Physiotherapie, die da eine zentrale Rolle für die professionelle Identität der Physiotherapie spielt. Ne? Das hilft zum Beispiel auch bei der Abgrenzung dann im Beruf auf andere nicht wissenschaftliche Berufe. Ne? Das muss man ja auch mal so sehen. Ne? Das ist der eine ist der Profi, der hat studiert, der betätigt sich auch wissenschaftlich oder die das wollen, betätigen sich wissenschaftlich und die anderen eben nicht. Ne? Publikationen forschender Physiotherapeuten werden auch international in medizinischen beziehungsweise naturwissenschaftlichen Fachzeitschriften publiziert und sind dabei ganz normal wie medizinische Publikationen auch dem Peer Review unterzogen und haben dadurch einen gewissen Standard. Konkrete Anwendung findet es zum Beispiel schon in den USA. Da haben, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, US-Amerikaner eine Forschungsgruppe für die Etablierung spezifischer Diagnosekriterien, dann ein Tool entwickelt, zum Beispiel für den Knieschmerz, nachdem man quasi einen Patienten untersucht und sozusagen erstmal erhebt und dadurch dann eine Behandlung ableitet. Das zum Beispiel, wie gesagt, für das Knie und dann hast du dann auch immer wieder Nachuntersuchungen nach 16 Wochen und einem Jahr, wo du dann auch deinen quasi Behandlungsfortschritt überprüfst. Und das sind ja ganz häufig Sachen, die wir in Deutschland nicht haben. Du hast einfach 6 Termine und dann ist vorbei. Das heißt, du hast gar keine Überprüfung auf lange Zeit, hat meine Behandlung überhaupt was gebracht. Die haben halt da zum Beispiel Fragebögen entwickelt, wie die auch Lebensqualität kann man, da gibt es ja schon 1000 Fragebögen, wie man das abfragen kann. Und so hast du natürlich auch die Möglichkeit, deine Behandlung zu überprüfen auf einen gewissen Erfolg. Und das finde ich natürlich ist sehr wichtig und es hilft natürlich auch, um vielleicht nicht wissenschaftliche oder nicht erfolgreiche Therapieformen auch über die Zeit auszusortieren, weil da haben wir, glaube ich, auch noch ein Problem in Deutschland in der Physiotherapie beziehungsweise in der Medizin generell.
Guti, ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Überblick gegeben und es ist Zeit, unseren Gast einmal zu Wort kommen zu lassen. Wir spielen jetzt einmal unser Interview ein mit Britta Schunk, die uns einen Einblick in ihre Arbeitswelt gegeben hat und ja nochmal aus ihrer Sicht beleuchtet, was sie von Blanco-Verordnung hält oder auch von der Weiterbildung in Deutschland. Ich heiße heute einmal ganz herzlich Britta Schunk. Willkommen bei uns im Podcast. Sie ist ihres Zeichens auch Physiotherapeutin und Osteopathin. Und sie ist auch meine Tenniskollegin, muss man sagen. Wir haben schon eine krasse Mähenrunde hinter uns jetzt letztes Jahr. Und da haben wir uns kennengelernt. Und habe ich erfahren, dass sie ihre eigene Physiotherapiepraxis hat. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Dankeschön.
Genau, wir freuen uns sehr, dass sie uns einmal ein bisschen selbst von ihrem Werdegang erzählen kann heute. Und auch aus ihrer Sicht nochmal die Entwicklung der Physiotherapie, der Osteopathie mit uns gibt, auch bezüglich der Themen, die wir schon besprochen haben, dem ausgesprochenen Mangel und was man vielleicht auch verbessern kann, dass das in Zukunft doch wieder ein etwas attraktiveres Berufsbild auch wird. Genau. Also liebe Britta, vielleicht kannst du einmal unseren Zuhörern heute beschreiben, wie du zur Physiotherapie gekommen bist, was du darüber hinaus jetzt noch gemacht hast und ja, wie dein Alltag jetzt heutzutage so aussieht.
Okay. Ja, danke für die Einladung. Erstmal zu meiner Person. Mein Name ist Britta Schunk, ich bin 44 Jahre alt und lebe mit meinem Mann und meinen 2 Kindern in Frankfurt. Und wir haben unsere eigene Praxis in Sachsenhausen seit 11 Jahren jetzt schon. Genau, die Praxis ist aber ist eine Osteopathie-Praxis oder es ist eine Heilpraktikerpraxis mit Schwerpunkt Osteopathie und Physiotherapie, weil der Heilpraktiker oder diese Prüfung Voraussetzung ist, dass man als Osteopath arbeiten darf. Vor allen Dingen vor 10 Jahren war das noch mehr so als heute und deswegen haben wir den Heilpraktiker gemacht als erstes. Genau, zuvor haben wir die Physio-Ausbildung gemacht. Wolltest du was fragen?
Nee, ich fand das nur einen sehr interessanten Punkt, weil das war mir tatsächlich vorher auch nicht bewusst gewesen. Wir hatten ja schon mal eine Folge gemacht, auch über Heilpraktika und dass das tatsächlich auch für andere Berufsgruppen oder für andere Berufsbilder einfach bedeutet, diese Ausbildung machen zu müssen, damit man da rechtlich keine Probleme bekommt, diesen Beruf auszuüben.
Ne? Genau, so sieht's aus.
Ja, und das finde ich tatsächlich schon sehr erstaunlich und das war mir so nicht bewusst, weil...
Das, also,
Felix und ich sind da ja tatsächlich etwas voreingenommen, immer was auch Heilpraktiker betrifft, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und da denkt man im ersten Moment aus unserer Sicht zumindest so, okay, was ist das denn jetzt? Aber dass es einfach eine rechtliche Konsequenz haben könnte, wenn man das nicht hat, war mir so nicht bewusst.
Genau, das ist, um den Erstkontakt haben zu dürfen, den man als Physio ja nicht hat, weil man weisungsgebunden ist mit dieser Heilmittelverordnung, die vom Arzt kommt. Und als Osteopath ist man das dann nicht mehr. Aber viele Patienten sind verwirrt oder denken auch, und kriege ich hier auch Tinkturen und Globuli? Und da sage ich, nein, damit habe ich nichts zu tun.
Ja, wichtig zu sagen. Ja, also war mir so auch nicht bewusst.
Das ist erstmal der Heilpraktiker als Grundlage, um Patienten haben zu dürfen. Genau. Aber die Politik ist da dran und das wird bearbeitet und mal gucken, in welche Richtung das geht.
Ja. Und dein Weg, aber du hast ja trotzdem die Physiotherapie-Ausbildung gemacht initial. Da haben wir nämlich noch eine Gemeinsamkeit tatsächlich, weil Felix und ich waren ja auch mal im Friedrichshain gewesen, hier in Frankfurt, in der Orthopädie. Und da hast du tatsächlich ja auch deine Ausbildung damals gemacht.
Genau, das war 2004. Dort habe ich in der Orthopädischen Universitätsklinik Stiftung Friedrichshain, die es heute so nicht mehr gibt, meine dreijährige Ausbildung gemacht. Genau, das ist ein Ausbildungsberuf dort gewesen. Es wird zwar in Semester unterteilt, aber es ist eine ganz klassische, ganz elitäre Ausbildung gewesen, die monatlich, ich meine mich zu erinnern, 120, 130 Euro gekostet hat und wir wirklich jeden Tag beschäftigt waren. Also es war eigentlich ein Vollzeitjob.
Und du hast ja schon erzählt, du hast nebenbei dann trotzdem aber noch die Zeit aufgebracht, dann dich selbst zu finanzieren und auch zu arbeiten, ne?
Genau, ich habe gearbeitet, weil ich vorher schon studiert habe, 3 Jahre und nicht mehr direkt von der Schule kam und einfach schon alleine gelebt habe und nicht zurück zu Mama wollte.
Verständlich, verständlich. Genau. Und ist dir die Ausbildung aber so in gutem Gedächtnis geblieben? Also ich glaube, das ist ja auch heutzutage, wo es ja viele studierte Berufe einfach gibt, blickt man ja immer noch auf Ausbildung, wo man sich so denkt, ist die wirklich auch so viel wert? Ist die vielleicht auch so wissenschaftlich fundiert? Wie war so dein Eindruck gewesen damals?
Wir hatten, was sich aber im Nachhinein erst rausgestellt hat, eine sehr gute Ausbildung da im Friedrichshain. Wir haben wirklich gute Lehrer und auch Uniprofessoren gehabt. Also unser Neurologieprofessor war auch einfach Studienprofessor für Medizinstudenten und auch mit unserer manuellen Therapielehrerin und überhaupt die manuelle, da wurde ein großer Wert drauf gelegt und es war wirklich eine gute, fundierte Ausbildung. Also ich weiß, später in meinem ersten Job kamen Physios auch direkt von der Schule, die haben nie die Wirbelsäule behandelt in ihrer ganzen Ausbildung.
Oh, wow.
Und da waren wir einfach wirklich gut vorbereitet. Das muss man schon sagen. Da hatte ich viel Glück, an dieser Schule genommen worden zu sein. Es war ja auch mit einem Test. Also wir hatten einen praktischen Test, einen theoretischen Test und einen Intelligenztest. Und es waren damals angeblich 600 Bewerber auf eine Klasse A, 24 Leute. Es war nicht so einfach, diesen Platz zu bekommen. Und es war mir auch bis kurz vorher nicht klar, ob ich genommen werde oder nicht, weil ich auch im Nachrückerverfahren reingekommen bin tatsächlich.
Wow.
Genau, von daher war ich damals schon eigentlich relativ stolz. Und es wurde auch dort so formuliert, ihr seid Friedrichshaimer, ihr könnt stolz sein auf das, was ihr überhaupt hier sein dürft und so weiter. Also das war schon sehr elitär. Und damals war es noch die Frau Hochschild, die das geführt hat, die hat auch einige Bücher geschrieben. Das war schon ein Name in der Physiotherapie, auf jeden Fall, ja.
Mega, Glück gehabt. Vor allem, wenn man das dann hört und sieht vielleicht auch, wie die Ausbildung anderer Physiotherapeuten damals verlaufen ist dann.
Genau, damals hatte ich noch nicht den Vergleich, aber später haben wir das dann gesehen.
Ja, und aber so wie du es jetzt im Vorhinein auch beschrieben hattest, das war schon ein hoher Durchlauf auch an Patienten, den man da die ganze Zeit hatte dann.
Das fängt im zweiten Semester an mit Massagen. Also es war wirklich so der erste Kontakt mit anderen Menschen, mit Patienten, die dort zur Reha waren im Friedrichshain. Und so wurde das dann von Semester zu Semester gesteigert. Und ich glaube, im vierten Semester ist es tatsächlich, dass man den ganzen Vormittag 4 Stunden in der Klinik arbeitet. Sei es in der Orthopädie, in der Pädiatrie, in der Psych. Also wir durchlaufen alle Stationen. Wir waren wirklich, also an der Uniklinik in Frankfurt auf allen Stationen und aber auch in Bad Homburg, die Wicker-Klinik arbeitet sehr oder hat damals sehr eng mit Friedrichshain zusammengearbeitet. Heute weiß ich nicht, wie das ist, aber Also wir haben auch Wege auf uns genommen. Mhm. Und das war auch, also wir waren stolz darauf, das machen zu dürfen. Aber das wurde uns auch da, also man wurde da auch schon, das wurde auch suggeriert und das war schon was Besonderes, auch wenn einem alle gesagt haben, immer, wenn man dort natürlich die anderen, die Angestellten getroffen hat, die haben immer gesagt, ach, ihr verdient nichts in dem Beruf und überlegt euch das gut, das ist eine tolle Arbeit, aber ihr könnt euch am Ende keine Familie leisten, so ungefähr.
Oh je. Und war das aber dann schon der Punkt, heute bist du ja selbstständig mit deinem Mann zusammen, dass du dir das damals gut überlegt hattest, wo die Reise mal für dich hingehen wird? Oder was hat dich dazu bewegt, dann wirklich auch zu sagen, wir machen unsere eigene Praxis und unser eigenes Ding?
Das war ziemlich schnell klar, weil mein Mann war direkt nach der Ausbildung schon selbstständiger Physio. Der war noch angestellt mit 10 Stunden in der Praxis, aber hat schon damals seine Liege mitgeschleppt und ist einfach zu den Menschen nach Hause oder ins Büro und hat selbstständig viele Stunden schon gearbeitet und viel Erfahrung gesammelt. Allein wie das mit der Abrechnung läuft und so weiter. Und für uns war ganz schnell klar, dass wir nicht als Physios so mit diesem Arbeitsrhythmus, der ja doch relativ kurz ist, 20, damals sogar noch 25 bis 30 Minuten, was ja dann im Laufe der Jahre immer mehr gekürzt wurde, dass wir so nicht arbeiten wollen, sondern dass wir gerne mehr Zeit für die Leute, für die Menschen haben und damit einfach eher glücklicher sind, auch nicht so gehetzt durch diesen Arbeitsalltag zu kommen. Das ist nämlich wirklich anstrengend, 20 oder 18 Patienten am Tag und zack, 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 eine kurze Pause zwischendurch. Und die ersten Wochen waren im Berufsleben, die waren wirklich hart. So drauf vorbereitet war ich da nicht.
Das glaube ich.
Und da fehlt einem viel Zeit.
Ja. Und ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch für die PatientInnen an sich ein Problem, ne? Also ich meine, die werden das ja auch merken, wenn da jemand durch seine 15 oder 20 Minuten Termine, wie es heute ist, hetzt. Da wird man dem Krankheitsbild unter Umständen ja wahrscheinlich auch gar nicht gerecht.
Genau, aber da war viel Verständnis.
Ja, okay.
Das schon, gab immer Ausnahmen, aber die meisten hatten viel Verständnis und wussten um die Lage, wie es ist. Aber dennoch waren wir uns alle einig, dass es zu wenig Zeit ist. Wenn eine alte Oma kommt, die schon allein 5 Minuten braucht, um sich auszuziehen, da bleibt ja keine Zeit, um eine ordentliche Anamnese zu machen, um mal zu fragen, wie geht's Ihnen denn? Wie ist denn die Geschichte? Wie kommt das denn alles? Und gerade im Laufe eines Lebens sammeln sich ja doch viele Krankheitsgeschichten an. Und das schafft man nicht in 20 Minuten. Ja. Bei jungen Menschen kann man da schon natürlich mehr machen. Aber in 20 Minuten ist es einfach zu wenig. Mhm. Und deswegen haben wir ganz schnell uns dazu entschieden, auch die Osteopathie zu machen, um einfach mehr Anatomie auch noch zu kennen und noch anders arbeiten zu können.
Schön. Denkst du, das schreckt vielleicht jüngere Physiotherapeuten oder auch Osteopathen ab, zu sagen, okay, ich möchte einfach diese eng getakteten Termine nicht haben von diesem Beruf?
Das glaube ich schon. Mhm. Weil an sich ist es ein toller Beruf. Du hast mit Menschen zu tun, mit ganz unterschiedlichen Menschen und du bist in Bewegung. Ich wollte nie einen Schreibtischjob haben. Ich habe ja studiert vorher und ich habe gesagt, das führt mich nur an den Schreibtisch, auch wenn ich Sport studiere. Das will ich nicht.
Ja.
Und so kam das, weil du kannst dir deinen Arbeitsalltag einfach auch selbst gestalten.
Schön,
ja. Du kannst sagen, okay, jetzt machen wir einfach ein Mattenprogramm oder gut, das ist jetzt nötig, wir bleiben an der Bank. Aber ich habe auch in Physiotherapiepraxen mit angegliedertem Studio, also Sportstudio, klein, gearbeitet und dann kann man sich das schon schön einteilen, dass man mal sagt, ich bin auf der Fläche oder ich bin halt dann mit dem Patienten in der Kabine.
Ja. Ein anderer Punkt ist auch, was wir im Vorhinein schon diskutiert haben. In Deutschland ist ja weiterhin die Physiotherapie jetzt erstmal ein Ausbildungsberuf, ne? Also ich glaube, es gibt wenige private Universitäten, wo man das ja auch studieren kann. Aber ich glaube, 97% sind weiterhin in der Ausbildung der Physiotherapie, ganz im Gegenteil zu anderen Ländern, wo das ja schon ein studierter Beruf ist seit vielen, vielen Jahren.
Richtig.
Denkst du, das ist auch etwas, was man in Deutschland ändern sollte, um gegebenenfalls den Beruf auch wieder attraktiver zu machen, vielleicht auch besser weiterzuentwickeln?
Auf jeden Fall. Also ich bin der Meinung, die Physiotherapie muss ein studierter Beruf werden, um wissenschaftlich fundiert arbeiten zu können, um zu beweisen, was sie kann. Dass man einfach da viele Leute hat, die sagen, ich möchte wissenschaftlich arbeiten und evaluierte Tests und Standards und so Sachen machen und dass nicht jeder sein Süppchen kocht. Das denke ich schon.
Was wahrscheinlich ist auch ein bisschen typabhängig, ne? Also ich glaube, das ist ja auch das Schöne, was du beschreibst, ne? Vielleicht lockt das ja auch viele Menschen, dass man halt eben sagt, ne, man will halt viel mit den Händen arbeiten. Da ist die Ausbildung an sich wahrscheinlich auch erstmal das, wo man eher den Zweck drinne sieht, als sich vielleicht dann hinzusetzen und wieder irgendwelche Bücher zu wälzen. Aber es hast du ja im Vorhinein auch schon mal gesagt, ne, man muss sich halt überlegen, wahrscheinlich auch, wo man hin will, ne? Auch als Staat oder auch als individueller Physiotherapeut oder Osteopath dann.
Der Staat, die Politik muss da vielleicht auch ein bisschen sich überlegen, genau, was wollen wir mit der Physiotherapie? Wo soll die halt sich jetzt hinbewegen? Soll das eine Ausbildung bleiben oder auf ein Studium werden? Aber es gibt ja die Studiengänge, du kannst Bachelor of Science, kannst du machen. Aber es gibt auch ganz wenige, die dann auch einen Doktor machen. Aber es gibt, die Möglichkeiten bestehen. Aber es ist wirklich noch wenig. Das müsste wachsen.
Ja.
Da muss mehr Werbung für gemacht werden. Und das wird bestimmt auch gemacht. Ich nehme das vielleicht auch gar nicht mehr so wahr, weil ich viel schon in der Osteopathie halt drinne bin. Aber das ist auf jeden Fall ausbaufähig.
Okay.
Ganz klar.
Ja.
Ganz, ganz klar.
Ja. Ein bisschen was tut sich ja auch tatsächlich schon. Also es gibt ja jetzt seit diesem Monat tatsächlich die Blanco-Verordnung. Wie siehst du das? Ist das eher was man kritisch beäugen sollte? Wir hatten es im Vorhinein ja erläutert gehabt. In der Regel kriegt man als Physiotherapeut ja eher ein Rezept vom Arzt, ne, wo dann draufsteht, im Idealfall natürlich, was gemacht werden soll bei den Patienten. Jetzt soll es ja so sein, dass man eher dem Physiotherapeuten die Verantwortung zuspielt und sagt, okay, du schaust bitte, was gemacht werden soll. Denkst du, das lässt sich so umsetzen mit den jetzigen Umständen?
Im Grunde ja, hoffe ich, aber es hängt sehr von der Ausbildung und der Qualität des Arbeitenden ab. Wenn das ein qualifizierter Therapeut ist, der freut sich darüber, der sagt, super, ich gucke mir das ganzheitlich an, sollten sowieso alle, und ich mache was draus und kann so arbeiten, wie ich möchte. Aber ich bin mir auch sicher, es gibt Kollegen, die freuen sich drüber, wenn dann dezidiert draufsteht, um was es geht, was sie machen sollen. Das hängt ganz stark natürlich echt von der Person ab, die das bekommt. Es gibt große Unterschiede einfach.
Ja.
Aber es ist trotzdem, glaube ich, eine gute Idee. Also wir geben sogar Rezeptempfehlungen an Ärzte raus, damit, weil die Ärzte sagen Sie doch mal, was da drauf soll.
Ja, kommt halt sicherlich auch dran, was von Arzt das vorher dann wieder war. Ne?
Klar, sind nicht alle so offen.
Ja.
Ganz klar.
Ja. Nee, aber es ist ja wichtig auch, finde ich immer, dass man halt interdisziplinär auch zusammenarbeitet. Ne? Ich finde, da ist dem Patienten oder der Patientin einfach am meisten mitgeholfen, wenn man da auch nicht auf stumm schaltet oder auf Durchzug schaltet, besser gesagt, ne? Und da halt auch für allerlei Vorschläge immer empfänglich ist. Ne?
Ganz klar, also nur zusammen können wir, glaube ich, das Beste erreichen.
Ja.
Und das eine schließt das andere nicht aus, und für den Patienten sind wir nur zusammen gut.
Ja,
auf jeden Fall.
Und aber auch zu dritt, muss man sagen, ne, das hatten wir ja vorher auch schon mal besprochen, ne, auch der Patient oder die Patientin muss mitarbeiten. Was denkst du, was da vielleicht noch für Optimierungsbedarf auch ist? Ich habe immer den Eindruck, viele, die dann Physiotherapie wirklich machen oder Osteopathie, gehen da hin und erwarten dann irgendwie, dass es nach den Minuten oder der Stunde im Idealfall irgendwie die Lösung des Problems ist. Wie gehst du daran? Wie arbeitest du da mit deinen Patientinnen und Patienten zusammen?
Das genau. Also die Eigenverantwortlichkeit ist ein ganz großes Thema, und alle, die zur Physio oder zur Osteo kommen und sagen, bitte heil mich jetzt hier in kürzester Zeit, die merken ganz schnell, dass das so nicht funktioniert. Also wenn man nur ein kleines Problem hat, was selten vorkommt, ist das schon mal der Fall, und den Leuten geht's auch in der Regel nach der ersten Behandlung schon besser, aber ganz klar ist eine Mitarbeit erforderlich, und man muss da auch selber Zeit investieren, auch Gedanken investieren. Wie kann ich was verbessern? Wie kann ich mein Ziel erreichen, entweder meinen Schmerz loszuwerden oder mein Gewicht oder irgendwas umzustellen im Leben? Und manchmal reicht das schon allein, das Leben an einer Stelle, nur eine Stellschraube zu drehen, und dann hat man schon eine Verbesserung erreicht. Und das muss aber der Patient verstehen. Also es geht auch echt viel um Deep Learning immer in Behandlungen, dass der Patient versteht, auch warum ich was mache, aber was auch seine Aufgabe ist dabei. Und ich kann niemanden heilen. Der Patient heilt sich am Ende selbst. Ja, man kann ihn anschubsen, aber den Rest muss man selber machen.
Ist dann die Hausaufgabe, ne?
Ist dann die Hausaufgabe.
Ist dann die Hausaufgabe. Was findest du, ist so ein etwas Gutes, was man auch Menschen mit an die Hand geben kann, wenn sie gerade sagen, sie wollen zu Hause vielleicht auch nochmal üben oder ihr Leben vielleicht etwas optimieren, wenn man halt vielleicht vorher nicht so viel Sport gemacht hat oder nicht so weiß, wie man sich bewegen soll? Gibt es da so eine Sache, die du denen gerne mit an die Hand gibst?
Das sind immer eigentlich die Liebsten für mich, wenn sie vorher noch gar nichts gemacht haben, weil die kriegt man ganz schnell mit ganz wenig in eine Bewegung. Und ich empfehle einfach gerne Yoga. Also für mich ist Yoga Therapie und da ist alles dabei. Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Entspannung, Meditation. Das steht auf so vielen Füßen und man kann sich jeden Tag was anderes aussuchen. Und das gebe ich eigentlich allen mit, ob zu Hause oder im Studio, bei YouTube, was auch immer. Das ist die beste und die einfachste Lösung. Ja, man braucht nicht viel, um sich zu bewegen. Ja.
Und es wird auch angenommen?
Die es annehmen, sind begeistert und kommen seltener.
Okay.
Ganz klar.
Das ist vielleicht noch auch ein ganz wichtiger Punkt. Wie ist das denn eigentlich? Könnte mir vorstellen, dass man gerade, wenn man jemanden gut auch hilft mit seiner Therapie, dass die Patienten auch gerne weiterhin kommen wollen. Wie ist da so dein Eindruck? Hat man viele von Dauerpatienten auch in der Physiotherapie oder Osteopathie, die vielleicht dann auch den Weg nicht mehr frei machen für Menschen, die nachkommen?
Es gibt Krankheitsbilder, da ist das auf jeden Fall gut und wichtig, dass sie immer weiter behandelt werden bei einer Lymphdrainage, wenn jemand ein Lipolymphödem hat oder so, auf jeden Fall. Aber ansonsten versuchen wir schon, die Patienten schnell wieder
Flüge zu machen.
Sozusagen, danke. Ja, weil wir eigentlich keinen Dauerpatienten generieren wollen. Wir wollen die Leute dazu bringen, das selber zu schaffen. Und manchmal braucht man eine Hilfe, einen Anreiz, dann sind wir da. Aber grundsätzlich ist es super, wenn die Leute es verstanden haben, worum es geht beim Thema Gesundheit und Bewegung und Ernährung, und dann nicht mehr kommen.
Ja.
Sondern viele fragen auch, darf ich noch mal kommen? Ja, okay, sie dürfen noch mal kommen. Aber die merken schon selber, dass sie so ein bisschen nett entlassen werden.
Okay.
Ja.
Und fällt es dann schwer, manchmal auch zu sagen, sie müssen jetzt alleine weitermachen?
Nein, ich freue mich da auf diesen Moment, weil ich dann weiß, wir haben was geschafft. Für mich ist total frustrierend, wenn jemand ganz viel kommt.
Ja.
Ja, also die dürfen alle wiederkommen. Manche kommen 2-3 Jahre nicht oder ich muss wirklich gucken und manche waren 2017 das letzte Mal da und dann freue ich mich. Die können, und das ist auch gut, woanders hinzugehen zwischendurch und oder was anderes zu machen. Das unterstützen wir auch sehr. Und manchmal gebe ich sogar den Anreiz dazu. Ja.
Schön. Also man merkt schon echt, Britta, du brennst für deinen Beruf. Das ist wirklich schön zu hören und schön mit dir darüber zu reden. Genau, ich glaube, Physiotherapie, Osteopathie, wohin die Reise geht, das ist auf jeden Fall den Weg wert. Ne? Vielleicht wird er auch noch ein bisschen optimiert dann durch die Politik hier in Deutschland. Wäre wünschenswert. Genau, aber ich glaube, du hast uns sehr gut gezeigt, was man da mit bewegen kann, wie man die Menschen bewegen kann und wie man halt auch sich selbst eigentlich ein schönes Berufsleben herrichten kann, wo man auch Beruf und Familie unter einen Hut bringt. Genau.
Ja, das haben wir zum Glück. Also da ist aber auch mein Mann wirklich der sich in diese ganzen wie bin ich gut selbstständig eingelesen hat und viel gemacht hat. Wir haben damals 2 kleine Kinder gehabt und da war ich viel mit den Kindern alleine und er hat da ganz, ganz, ganz viel Zeit investiert und viele Bücher gelesen und sich viel mit Kollegen auch auseinandergesetzt, wie man das gut macht. Und mittlerweile, ich meine, wir sind schon jetzt 11 Jahre, das ist jetzt, wenn ich darüber spreche, ist total lange. Und das hat sich jetzt alles gesettelt. Aber ich finde es super, wenn man einen Plan hat und das dann so auch schaffen kann. Und man kann das schaffen. Also wenn wir das geschafft haben, ja, und Physiotherapie ist toll oder Osteopathie, weil man einfach mit Menschen arbeitet und was verändern kann.
Sehr schön. Ich glaube, das sind wirklich die perfekten Worte zum Abschluss. Hast du noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern an die Hand geben willst? Oder sagst du, damit habe ich alles gesagt?
Ich glaube, wir haben schon ganz viel angesprochen. Und wenn wir was vergessen haben, dann war es hoffentlich nicht so wichtig.
Dann musst du halt nochmal wiederkommen. Dann musst du halt nochmal wiederkommen.
Genau.
Super. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine
gerne.
Expertise. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Vielen lieben Dank, liebe Britta. Unbekannterweise, wie ihr unschwer hören konntet, hat Julia das Interview alleine geführt. Das hat sich einfach so terminlich besser einrichten lassen und ich finde, die Julia das wie immer super gemacht und die Britta natürlich auch. Ich finde es eh immer schön, wenn wir so viele verschiedene Stimmen dann hören können zu den einzelnen Themen und das sind ja auch alles Leute, die neu sind, die noch nie einen Podcast vielleicht vorher aufgenommen haben. Ich finde, dafür machen es echt immer alle super gut, Julia.
Mega. Also da bin ich auch mal wirklich richtig, richtig begeistert und ich finde es auch schön, wenn man halt eben von den Leuten, die Expertin auf ihrem Gebiet sind, natürlich auch mal hier eine Meinung im Podcast haben.
Und mitten aus dem Leben, ne? Nicht irgendwelche Leute, die in der zweiten Reihe stehen und irgendwie Berufspolitik nur machen, sondern.
Nee, genau. Dafür ist dieser Podcast da.
Die am Menschen arbeiten. Was man an der Stelle vielleicht nochmal kurz nicht korrigieren muss, aber wo man nochmal ein bisschen Hintergrund geben muss, was sie ja ganz oft gesagt hat, ist, mit ihrer, dass sie osteopathisch und physiotherapeutisch ja anbietet, beziehungsweise behandelt. Und es ist so in Deutschland, wenn man Physiotherapeut wird oder die physiotherapeutische Ausbildung ist die Grundlage, um sich dann osteopathisch quasi weiterzubilden. Das ist eine Weiterbildung, die dauert dann nochmal 4 bis 5 Jahre und kann über verschiedenste Organisationen dann noch gemacht werden. Und dann hat sie ja immer gesagt, dass sie ja selbstständig arbeiten beziehungsweise eine private Praxis ja haben und die ja sonst nicht für osteopathisch arbeiten dürften. Und zwar kann man das in dem Sinne so sagen, dass sie dürfen halt keinen Erstkontakt haben mit dem Patienten. Das heißt, wenn jemand zu ihnen kommt, das haben wir auch im Vorfeld im ersten Teil unserer Folge gesagt, kann sie nur jemand behandeln, wenn er überwiesen wird mit der, und dann schon auf dem Schrieb draufsteht, Osteopathie. Ja, sonst dürfte sie, und das geht ja dann eigentlich schon wieder nur auf ein Privatrezept, weswegen das fast hinfällig ist. Das heißt, sie braucht quasi, um einen Patienten, wenn die Julia jetzt mit ihren Rücken oder ich mit meinen Knieschmerzen direkt zu ihr kommt, um den zu behandeln zu können, muss sie quasi diese Heilpraktikererlaubnis haben, diesen Heilpraktikerschein, sonst dürfte sie keinen Erstkontakt haben, weil sonst, wie gesagt, muss ja der Arzt in Deutschland haftet ja für die Behandlung und sonst könnte sie uns nicht behandeln. Also das einfach nur nochmal zur Richtigstellung und Klarstellung. So, dann wollen wir uns jetzt noch mal kurz unsere Verbesserungsvorschläge beziehungsweise unsere Take-Home-Messages hier zusammenfassen. Julia, was ist deine abschließende Meinung?
Blanko-Verordnung, Daumen hoch auf jeden Fall. Wir sind sehr gespannt, ob das die Behandlung vielleicht verbessern wird und auch den PhysiotherapeutInnen ein gewisses Maß an Wertschätzung zukommen lässt. Ganz wichtig, Leute immer in die Selbstständigkeit zu entlassen. Ich glaube, man darf, also wie die Britta auch schon geschildert hatte, nicht zu lange auch an einer Therapie unter Umständen festhalten, sondern halt schnell die Leute motivieren und dazu motivieren, auch selbstständig zu arbeiten.
Da würde mich mal interessieren, um da nochmal kurz einzuhaken, ob es vielleicht einen Unterschied machen würde, ob man das überprüfen kann, je nachdem, wann die Patientinnen und Patienten ihren Erstkontakt mit dem Physio haben, ob es einen Unterschied macht, wie lange die Behandlungszeit ist.
Spannend.
Bei einem nicht größeren Problem, also wenn man jetzt sagt, Rückenschmerzen ohne Trauma oder ohne Bandscheibenvorfall oder sonst was so.
Interessante Überlegung.
Weißt du, ob ich da
eine
kürzere Behandlungszeit habe, wenn ich sage, ich habe den direkt nach 2 Wochen beim Physio versus 3 Monate.
Ja.
Weil das, glaube ich, könnte auch wieder dazu, auch bei der Chronifizierung von Schmerzen natürlich.
Definitiv,
ne?
Ich denke, es ist wichtig, die Akademisierung auch hier in Deutschland voranzutreiben, einfach um die Therapie zu verbessern und ich glaube auch, um den Beruf an sich attraktiver zu gestalten für zukünftige PhysiotherapeutInnen. Gut, Rahmenbedingungen, gehört dazu. Lässt sich, denke ich mal, geht damit Hand in Hand auf jeden Fall und sollte auch eine Verbesserung der rechtlichen Grundlagen vor allem mit sich bringen. Also das mit diesem, wie gesagt, das hatte ich vorher nicht gewusst, auch hat man, glaube ich, im Podcast auch im Interview gehört, das mit diesem Heilpraktikergesetz und dass man so eine komische Prüfung braucht, um einen wirklich wichtigen Beruf ausüben zu können oder beziehungsweise auch für sich abrechnen zu dürfen. What the fuck?
Ja, einfach die rechtliche Grundlage schaffen, um einen Erstkontakt zu ermöglichen.
Ja.
Darum geht's ja.
Ja, aber
weil die Leute müssen ja den Umweg einfach über diesen Heilpraktiker gehen, weil die sonst halt nicht den Erstkontakt machen dürfen. Und darum geht's ja. Ne?
Ja, aber es ist, wie gesagt, ne, ich meine, da kann man sich ja gerne die Folge nochmal, ich weiß gar nicht, was das war, 34 oder so.
Warte,
keine Ahnung.
Ich hab's verlinkt. Ich habe die Folgennummer nicht dazu geschrieben.
Sehr gut. Also, wir hatten schon mal eine Folge dazu gemacht, auf jeden Fall. Kann man sich nochmal anhören. Ich verstehe das Prinzip nicht, wirklich.
Ja, ist einfach bescheuert, weil dieser Heilpraktikerschein bekommt ja wieder eine Daseinsberechtigung jetzt über Umwege
sozusagen.
Das ist ja einfach das, was bescheuert ist.
Und das ist ja auch das Ding. Ich meine, da haben wir ja noch groß getönt, so, ja, das soll man auch definitiv abschaffen, ne? Aber ich meine, das hat natürlich Konsequenzen auch für gerade solche Berufsgruppen wieder.
Ist so.
Ne?
Ja.
Also da muss man definitiv nochmal ein paar Stellschrauben drehen, dass das besser wird.
Gut, auf jeden Fall glaube ich, man kann da noch viel verbessern, auch wieder niedrigschwellig, das ist ja mit diesen Blanko-Verordnungen, da bin ich auch mal gespannt, wie viel da jetzt überhaupt verordnet wird, das ist auch, glaube ich, wieder gedeckelt.
Ja, ist wahrscheinlich auch wieder die Frage.
Mit 6,5%. Ne? Also das ist klar. Ja, wer das mitbekommt, klar, und wer auch auf die Idee kommt, das dann überhaupt zu machen, dann wieder wie häufig darfst du das verordnen als Hausarzt und so weiter und so fort. Und prinzipiell macht es ja auch wieder nur Sinn, wenn du das für alle Sachen dann auch ins Leben rufst. Ne?
Auf jeden Fall.
So, zu jeder Folge gehört dann natürlich immer noch so ein kleines Outro dazu, Julia.
Ja.
Wir sind ja gefangen in der Welt der Pokémon noch, leider. Weil
Wir genau, also...
Ihr da draußen, ja?
Ja, für Felix war es jetzt eine kleine Folter. Der hatte nämlich die Tage mal Geburtstag gehabt, schon ein bisschen länger her, und hatte Pokémon-Karten geschenkt bekommen.
Ja, nachdem wir es ja im Podcast in epischer Breite diskutiert haben, hatten Julia und Sharp mir 2 Päckchen Pokémon-Karten geschenkt.
Ja.
Da ist der Sharp ganz tapfer in den Spielwarenladen seines Vertrauens gegangen und hat sich beraten lassen. Und Julia, sag nochmal kurz, was er gefragt wurde.
Wollen Sie Pokémon-Karten kaufen oder wollen Sie Pokémon-Karten kaufen? Weil das ist ein richtiges Ding anscheinend, und auch Felix ist gerade fast vom Hocker gefallen, als er geguckt hatte oder nachschauen wollte, wie viel ein Päckchen von diesen, ich glaube 7 Karten sind ja drin.
10,
eieiei, gekostet hat. Und dann dachte er schon, wir hätten hier hunderte Euro ausgegeben für diese 2 Päckchen, aber das ist Realität. Es ist ein Markt.
Ja.
Es ist, sind quasi Bitcoins, mit denen hier gehandelt wird, oder Gold, man weiß es nicht. Aber ja, es gibt geheime Schubladen, die sehr, sehr wertvolle Pokémon-Karten beinhalten.
Ja.
Auch für Erwachsene.
Und im Hintergrund habt ihr schon wieder gehört, habe ich schon wieder Pokémon-Musik eingemacht.
Juhu, also es folgt das Unpacking der Pokémon-Karten.
Also wir haben hier 2 Originalpäckchen vom Pokémon-Sammelkartenspiel Karmesin und Purpur 151. Also alle, die auch nur eine kurze Pokémon-Phase haben, sollten diese Karten und die Pokémon da drin jetzt kennen. Ich werde die jetzt aufmachen und Julia wird sagen, was für Karten da drin sind. Und wenn es eine seltene ist, gucken wir nach, wie viel die wert ist.
Okay.
Hier ein bisschen, was heißt man, ASMR? Weiß nicht, ob jemand da drauf steht.
Hä, wie heißt das?
Heißt nicht ASMR oder so, dieses Sounds, auch wenn Leute beim Essen sich zuhören oder so?
Das könnten wir machen. Kennt ihr noch Radio FFH früher, das geheime Geräusch oder so? Das hätten wir mal verlosen können, so. Was sind das für Geräusche? So, jetzt muss Felix erstmal gucken. Es gibt nämlich ein Prinzip, wie diese Karten verpackt sind. Und die seltensten Karten sind bei diesem Päckchen hinten.
So,
also. Da wollen wir natürlich nicht anfangen.
So, jetzt erstmal die erste Karte. Was haben wir hier?
Ich sehe es nicht. Das kenne ich. Das kenne ich sogar. Das ist eine kleine lila Maus und die heißt Ratzfatz. Shiggy.
Wow. Alles
wertvoll. Stimmt, wertvoll. Achso.
Ja, weiter.
Schlurp.
Blutzug. Irgend so ein Amps.
Oh, das ist eine Raubdauer auch gewesen, oder nicht?
Zwischenwesen, zwischen Insekt und was weiß ich.
Naga steht aber drauf eigentlich.
Oh, die Weiterentwicklung direkt davon.
Oh, Omot.
Eine Motte.
Der Wahnsinn. Galoppa.
Unglaublich.
No way. Nidorina. Nidorina.
Ja, da gab es weiblich Nidorin. Und männlich.
Männlich, ja, stimmt. Onyx, oh, den fanden wir natürlich auch cool.
Vom ersten
vom Rocco.
Rocco, der immer so vom Schlitzaugen Rocco hatte und sich in die Schwester Joy ganz doll verliebt hat.
Oh, stimmt. Und da gab es so viele von, gell? Den kenne ich nicht. Muschau?
Muschas. Da gab es dann noch
Aus. Das sind nicht die. So. Das sind aber, ach, echt?
Oh, jetzt erst.
Oh, es glitzert.
Bisschen glitzern.
Knogger.
Und eine glitzernde Basisenergiekarte. Interessant.
Hat den Felix jetzt nicht so abgeholt. Naja, aber der glitzernde Knogger könnte ja schon was wert sein, oder?
Können wir mal gucken, aber ich glaube, dass diese Karten nicht viel wert sind.
Ei, ei, ei.
Aber wir können es mal eingeben.
Mach doch, ich kann es ja mal gucken. Und dann kannst du dein anderes Päckchen aufpacken. Ja, die Leute hinter den Kopfhörern, die fiebern ja gerade mit. Glitzernde Nogger.
Hier, ich habe schon geguckt. Ab 2 Cent.
Boah.
Preistrend 15 Cent. 7 Tage Durchschnitt 13 Cent. Aber das, glaube ich, alles bezieht sich immer auf die englischen Karten.
Die sind natürlich nochmal teurer, ne?
Ich krieg die gar nicht so gut auf, die Karten. Ich habe so schwitzige Finger, weil ich jetzt so aufgeregt bin.
Als nächstes. Porygon,
Julia.
Verdammt.
Problem beim Lesen.
Ja, ich habe echt immer Sehstörungen, wenn ich Dienst hatte. Electek. Smogon.
Von Team Rocket.
Smog. Hat der nicht immer so gemacht?
Ja.
Tangela.
Sieht aus wie so ein Algensalat beim Asiaten.
Oh, ein ganz starkes Pokémon. Mashok. Oh, ein kleiner See. wie heißt das Tier nochmal? Seerobbe. Yugong. Robben. Nocturne.
Dieses boxende Kampfwesen.
Das sind schon viele Kampfsportarten, Pokémon. Und nochmal Shiggy. Oh nein,
da
sind wir eine doppelte. Dragoran. Und jetzt kommt was Glitzerndes. Elektroball.
Und nochmal eine Basisenergiekarte.
Aber die glitzert nicht.
Nee, aber ich denke mal, die Elektroballkarte ist genauso wertvoll wie die Knoggerkarte.
Nein.
Aber trotzdem, vielen Dank für dieses Geschenk.
Gerne, Felix.
Ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht, diese 20 tollen Pokémon-Karten mitzuerleben. Wir konnten euch hoffentlich ein authentisches Pokémon-Gefühl geben und ja.
Also ich habe es jetzt nicht so gefühlt. Felix ist da, glaube ich, mehr in der Materie drin und hat uns schon die ganze Zeit vorher erzählt, dass es ja super viele Unpacking-Videos gibt bei Instagram. I don't know. Ist ein Ding.
Ja, ich denke, wir können euch jetzt auch
ist eine
in den
Phase.
Nächsten Folgen müssen wir euch nicht mehr mit dem Pokémon-Content quälen. Das mache ich dann einfach nur noch privat bei der Julia und bei der Gabi.
Das ist natürlich toll.
An dieser Stelle verweisen wir euch natürlich wie immer nochmal auf unseren Instagram-Account ohne Pokémon-Content ams-podcast oder wer will, kann auch gerne eine E-Mail schreiben bei aufmesserschneidepodcast@gmail.com. Erreicht er da unser Postfach, was ich regelmäßig überprüfe. Außerdem, bei Podigy kann man auch Bewertungen abgeben. Jetzt haben wir da schon 2 Bewertungen.
Bei Spotify haben wir auch schon ein paar.
Bei Spotify haben wir schon ein paar mehr und bei Apple Podcast. Da dürft ihr natürlich auch gerne liken und 5 Sterne vergeben oder 4.
Aber nicht 3.
Nein.
Nein, Spaß.
So, während ich jetzt die Pokémon-Geräusche wieder ausmache und im Hintergrund unsere Intro- bzw. Outro-Musik anmache, wünsche ich euch noch einen schönen Tag.
Ja, nächstes Mal machen wir Weihnachtsmusik an als Outro, könnten wir uns überlegen.
Das können wir machen, ja.
Ja, da gibt es auch eine richtig gute Playlist bei Spotify, ich möchte nochmal darauf hinweisen.
Können wir auch schon Glühwein trinken.
Oh ja.
Oder eine Feuerzangenbowle.
Ja, wir haben ja schon unseren nächsten Termin, das ist dann
Stimmt.
schon Advent.
Da brennt schon ein Licht.
Da brennt schon mein Hemd hier wieder.
Da brennt schon mein Hemd. Hoffentlich brennt nicht euer Kittel oder eure Kasachs im Krankenhaus. Kämpft weiter, tut was Gutes. Rettet Leben und schützt Menschen vor schlimmen Krankheiten. Tschüss.
Okay, bye.
Pussy, baba.